ich schreibe richtig coole Songs, aber mir fehlt halt die eine Person, die das dann mal so richtig pusht. So funktioniert das Business irgendwie nicht, ja? Der Push von etwas in der Musikindustrie, der kommt immer nur durch die eigene Begeisterung in der Sache. Sie kommt nie durch, also seltenst durch einen Gefallen oder durch einen, du bist halt der und ich tue es für dich einfach so. Das, sorry.
Ich finde, das ist eins der größten Mythen
überhaupt. Ja, das ist einfach ein Mythos.
Liebe Musikerinnen und Musiker, herzlich willkommen zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Hier hörst du von echten Zahlen, echten Geschichten, echten Fakten übers Musikbusiness. Und wenn du wie ich der Meinung bist, dass der Mindset entscheidend ist, um sich seine kühnsten Karriereträume zu erfüllen, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist.
Stell dir vor, du hättest die Chance, einen Musiker alle Fragen zu stellen, der schon alles erreicht hat. Genau diese Chance habe ich heute hier. Ich habe hier einen Musiker sitzen, der so gut wie alles erreicht hat. Goldene Schallplatten, die größten Konzerte gespielt, jetzt im Vorstand der AKM. Und ich habe euch auch die Chance gegeben, diese Fragen zu stellen auf unserem Instagram. Herzlich willkommen im Interview, Emanuel Treu.
Servus Julian, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute, von dir eingeladen worden zu sein auf dieses Interview. Und ich bin tatsächlich schon gespannt auf die Fragen, die ich beantworten kann, weil du weißt wie ich, das Musikbusiness ist natürlich ein sehr, ich würde sagen, viel möglich, aber ein bisschen Unsteadiness gibt es immer. Und als ich angefangen habe, war das tatsächlich so, dass man oft nicht genau weiß, wo fängt man an. Und deswegen kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass du ein paar Fragen vorbereitet hast, die hoffentlich ein bisschen Licht in den Nebel bringen. Ich hoffe, so viel wie möglich vielleicht aufklären zu können an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ich habe super viele spannende, auch kritische Fragen dabei.
Okay.
Wir werden sehr viel Spaß machen. Und ich habe mir bei deiner Vorstellung mir überlegt, okay, was kann man, man müsste eher sagen, was hast du noch nicht erreicht? Zu dem, was ich jetzt schon zur Vorstellung zu dir gesagt habe, hast du da noch was zu ergänzen?
Also ich denke, es gibt immer Dinge, die man vielleicht nicht erreicht hat. Ich sage jetzt, wenn man die erste goldene Schallplatte mal erhaltet, dann ist vielleicht die Frage, wann kommt die zweite? Und wenn man einen Amadeus Award gewonnen hat, die Frage, wann kommt der nächste? Aber in Wirklichkeit bin ich tatsächlich der Meinung, ich habe Musik angefangen from the heart. Also das war einfach ein Wunsch, eine Sache, die mir total wichtig war. Und es ist heute noch so. Und ich glaube, dass man Erfolge im Musikbusiness vor allem dann erringt, wenn man dafür sorgt, dass diese Flamme, die man hat, die Gründe, warum man sozusagen Musik macht, tatsächlich einfach nie aufhört zu brennen, weil man sie immer wieder neu befeuert und gar nicht den Erfolg direkt ansteuert, sondern immer darauf achtet, dass man hohe Qualität, gute Songs, gute Projekte, wo einfach die Fans engagieren können, mitmachen können. Und wenn man da den Fokus hinlegt, dann sorgt das automatisch dafür, dass durch die Hintertür irgendwann die Erfolge kommen. Und oft ist, glaube ich, die Orientierung die falsche, die im Geld her zu sein. Obwohl wir natürlich alle davon leben wollen, keine Frage.
Ja.
Aber die Orientierung ist dann oft, finde ich, zu direkt einem Wert, um den es eigentlich gar nicht geht. Ich habe immer das Gefühl, dass Erfolg dann kommt, wenn man ihm nicht nachjagt, sondern seinen eigenen Werten, Values, der Musik nachjagt, das einfach zu perfektionieren. Und dann kommt der Rest von selbst.
Safe, ja. Ich kann auch bestätigen, in unserer Zusammenarbeit, du legst einfach Wert, einfach auf geile Qualität rauszuhauen. Auch bei deinen Büchern, die du geschrieben hast, wer sie noch nicht kennt, auf jeden Fall Empfehlung. Und das merkt man einfach, dieser Spirit. Und kommen wir mal zur ersten Frage, die jetzt über Instagram reinkam.
Okay.
Eine bisschen emotionale Frage. Und zwar wurdest du gefragt, wie fühlt es sich an, den Durchbruch zu haben?
Oh, ist eine gute Frage. Die würde ich jetzt einmal tatsächlich mit einer kleinen Desillusion. Ich weiß, das ist hart, aber ich will hier real sein, ich habe es versprochen. Es ist de facto bei mir und auch wenn ich Gespräche habe mit anderen erfolgreichen Musikern, nicht so, dass man ganz weit weg ist vom Durchbruch und über Nacht ist man der Superstar.
Ja.
Das habe ich zumindest nicht erlebt. Es wird diese Phänomene geben, aber das sind die Justin Biebers, denen das einmal durch YouTube passiert. Das sind irgendwie Leute, die vielleicht einmal entdeckt werden und dann geht zufällig irgendwas durch die Decke. Aber das ist eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Mein Mindset war immer Step after Step. Und da gibt es einen wunderschönen Spruch von Pete Sampras, dem Tennisspieler, der mich sehr geprägt hat. Und der abgeräumt hat wie ein Hardcore, der hat alles gewonnen im Tennis, was man nur gewinnen kann. Und der hat gesagt, ich wollte nie einen Grand Slam gewinnen, nie Wimbledon gewinnen, nie ein Match oder einen Satz. Ich wollte immer nur den nächsten Punkt. Und so habe ich das auch betrieben. Und immer dann, wenn man diesem nächsten Punkt nachstrebt, hat man das Gefühl, das ist vielleicht wie bei so einem Computerspiel, so ein kleines Level-Up. So, nur ein kleines, ja. Plötzlich ist der Partner ein bisschen größer geworden, die Kontakte sind größer geworden, die Nummer hat nicht mehr nur 1000 Klicks, sondern 10.000, irgendwann nicht mehr 10.000, sondern 50, 100, Millionen. Und das ist sozusagen einfach ein laufender Prozess. Und deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, ist der Moment zum Durchbruch gar nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt ist alles anders, sondern es ist ein laufender Prozess. Und irgendwann ist man dann da, man schaut sich, hey, witzig, schau mal, was ich alles gegangen bin. So war es eigentlich für mich. Aber der laufende Prozess, und das ist das Schöne, der ist immer schön. Es ist eben nicht so, dass man sich schlecht fühlt und mir fehlt der Erfolg und dann irgendwann ist er da, sondern es geht laufend weiter und man hat das Gefühl, dass man wächst, dass man besser wird und genau darum soll es auch gehen, aus meiner Sicht. Ja.
Mega, mega geiles Mindset. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dein Mindset, warum du überhaupt so weit gekommen bist im Musikbusiness. Und ich finde es immer super schön zu beobachten. Ich meine, du hast im Musikbusiness wahrscheinlich so gut wie alles gesehen.
Viel.
Und deswegen finde ich es vor allem spannend, jetzt aus der Sicht von einem Newcomer, aus einem Zuschauer von hier, wenn jetzt da ein Newcomer ist, der macht Musik, findet super viel Spaß daran und will es auch gerne machen, sein Hobby zum Beruf machen. Mhm. Und dann kommt das Umfeld und sagt, hey, das ist eine brotlose Kunst. Ja, so, man kennt diesen Spruch, ja. Brotlose Kunst. Was sagst du so jemand? Ist Musik, das Musikbusiness wirklich eine brotlose Kunst?
Hier würde ich sagen, wenn der Grund dafür, dass du Musik machst, derjenige ist, weil du damit reich werden willst, dann würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, es gibt einfachere Wege, um Geld zu verdienen. Hundertprozentig. Ich würde sagen, ein Großteil der Musikerinnen am Parkett verdient einfach nicht viel Geld. I'm sorry, das ist einfach the plain truth. Und da gibt es Leute, die dir vielleicht das Gegenteil erzählen, aber ich kann dir sagen, ich kenne viele Musiker und viele verdienen nicht viel Geld damit. Das zeigen auch viele Statistiken. Traurigerweise, viele Musiker kommen nicht einmal in steuerlich relevante Größenordnungen, um überhaupt Geld versteuern zu können.
Hat Vor- und Nachteile, ja.
Weil sie leider nicht genug Income haben, aber man muss das immer in einem besonderen Licht betrachten. Es ist gleichzeitig so, dass weltweit gesehen 85% aller Musiker einer zweiten Tätigkeit nachgehen. Das bedeutet, für 85% der Musiker ist das nur ein Teil der Einnahmen. Und es ist natürlich nicht leicht, mit einem Teil deiner Einnahmen dein gesamtes Leben zu finanzieren, sondern es ist realistischer, dass du mit einem Teil deiner Einnahmen einen Teil deines Lebens verdienst. Deswegen sind diese Statistiken oft nicht sehr repräsentativ. Und ich würde auch noch so weit gehen zu sagen, du bist nicht die Statistik. Die Statistik, das ist ein Broadscape, aber du solltest dich nur mit solchen Statistiken oder mit solchen Worten, Sprüchen identifizieren, wenn du einverstanden bist damit, dass du halt bist wie der Durchschnitt. Hm. Wenn du damit allerdings einverstanden bist, dann solltest du aus meiner Sicht nicht ein Musiker werden, der vorhat, erfolgreich zu sein, denn der Durchschnitt ist nicht erfolgreich. Und deshalb sage ich immer, auch mir haben nicht alle zugesprochen, auch ich habe Freunde und Feinde verloren durch diesen Weg, weil manche einfach gesagt haben, Emi, don't do it, das ist keine gute Idee. Und da finde ich, muss man auf sein Herz hören. Und mir war halt immer lieber, ich bin glücklich mit meinem Weg, als ich bin reich und keine Ahnung was. Und dass die Dinge dann so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind bei mir, das hat sicher halt damit zu tun, dass ich eben diesem Weg gefolgt habe. Das war aber mein entscheidender Tipp. Ich will nicht sagen, dass es Bullshit ist, was alle anderen sagen. Aber es ist im Regelfall nicht die Wahrheit, weil die überhaupt keine Ahnung haben, was möglich ist. Die sind nicht vom Fach. Und deshalb mach dir doch dein eigenes Bild und chase your dreams.
Ja. Also ich denke, das ist auch genau unser Ansatz. Ja, es gibt diese 85%, die es nur Teilzeit machen können. Aber mein Ansatz ist dann immer zu schauen, okay, warum schaffen es die 85% nicht und was machen die 15% richtig? Was würdest du sagen? Was machen die 15% anders?
Ich würde tatsächlich sagen, um wirklich allein von der Musik leben zu können, das ist schon ein ziemlich bolder, das ist schon ein mutiger Schritt auch und dieser Mut, dieses I go for it, das fehlt einfach mal grundsätzlich vielen. Manche sagen, ich will das nicht riskieren. Ich bin aber auch der Meinung, dass nicht alles Risiko ist. Es gibt viele Dinge, die man tun kann in der Musikindustrie, die man durchaus auch aus einem gewissen wirtschaftlichen Kalkül machen kann. Und das würde ich auch den Leuten, deinen Kunden empfehlen. Follow your heart. Aber du darfst auch gern dein Geldbeutel dabei beachten, nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt Tätigkeiten, die du machen kannst, wo du dann einfach auch ein bisschen was dazu verdienen kannst. Keine Ahnung, ich sage jetzt zum Beispiel in einer Coverband spielen, wo du vielleicht ein paar fixe Buchungen hast und da hast du ein bisschen was Stabiles, kannst dir vielleicht ein Equipment aufbauen, Bühnenerfahrung sammeln. Das ist nicht nur schlecht. Ich habe das 2,5 Jahre gemacht und habe so viel in dieser Zeit gelernt. Kontakte geschlossen, Veranstalter kennengelernt, andere Bands kennengelernt, Tontechniker kennengelernt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da durchaus auch offen ist, wirklich Dinge zu probieren. Einmal live auftreten, einmal songwriten, einmal ein bisschen ins Produzieren reinschnuppern. Und wenn man offen ist, dann gibt es im Regelfall auch wirklich viele Möglichkeiten in der Musikindustrie. Es ist halt nur schwer, wenn man immer nur glaubt, nur, es geht nur um die eigene Emotion und nur, das ist leider nicht die Wahrheit. Sondern Geld verdienst du in der Musikindustrie dann, wenn du die Schnittmenge findest zwischen deiner Emotion und die Emotion des Publikums. Ja. Die musst du finden. Wenn du die nicht suchst, dann findest du sie nicht. Jetzt haben wir gemeinsam auch konzipiert einen Videokurs für Musikerinnen, der so einen breiten Scope geben soll über die Musikindustrie, über das, was es eben zu wissen gibt, die Strategien, wie du den Willen aufbringst, durchzuziehen, wenn es auch mal schwierig ist, wie du deine Ziele verfolgen kannst, wie du den Wert einschätzen kannst der Dinge, wie viel kann ich verlangen, ist ja oft eine total schwierige Frage in der Musikindustrie und auch wie du dann tatsächlich den individuellen Weg gehst an dein Ziel, weil der eben immer, wie du schon betonst, individuell ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, der Kurs ist eigentlich, würde ich sagen, mit Beginn des Jahres gelauncht worden. Er ist ja so konzipiert, dass er Musikern wirklich helfen soll, nicht nur das Wissen zu akquirieren, sondern dann auch durchzuziehen. Ja, das ist erforderlich. Absolut. Und das war irgendwie der Anspruch, den wir beide hatten. Wir wollten nicht, dass es ein passiver Kurs bleibt, sondern dass er engaged. Ja. Und deshalb, vielleicht als Side Note, war mir auch wichtig, dass eine Coaching-Agentur diesen Kurs vertreibt, die sozusagen noch anknüpfende Services, wenn der Musiker über genau diese Sache, wie funktionieren Plattenfirmen, wie funktioniert die Strategie des One Goal, wo du deine Ziele setzt, wenn sie hier weitere Fragen haben, wollte ich das eben fragen können und das kein passiver Kurs bleiben. Jetzt interessiert mich tatsächlich, ja, was ist die First Impression?
Wie läuft das an? Das Feedback ist grandios. Also wir haben schon die ersten Kunden, wir haben so viele unzählige Kunden, die schon im Kurs drin sind und die ersten Feedbacks kamen schon und die Leute sind beeindruckt, die lieben den Kurs und es gibt den Musikern einfach so ein Grundverständnis vom Musikbusiness. Das hilft denen unglaublich, da mal einen ersten Einblick zu kriegen, was ist überhaupt wichtig, worauf kommt es an, was muss ich von Verträgen verstehen, wie gehe ich die ganzen Sachen an, wenn ich 10 verschiedene Dinge gleichzeitig tun will, wie erreiche ich meine Ziele, also unglaubliches Feedback. Ja. Also ursprünglich wollten wir eigentlich nur einen Videokurs machen, ja. Aber wir haben als Team einfach gemerkt, dass es super wichtig ist, auch jederzeit die Möglichkeit hat, an unsere Experten Fragen zu stellen. Deswegen, wie wir halt sind wir auch aus Versehen die extra Meile gegangen, weil einfach wir den Künstlern auch helfen wollen. Das heißt, es ist nicht nur ein passiver Videokurs, sondern wir gehen auch immer wieder auf die Künstler zu, fragen, wie läuft's, wie geht's. Wir kitzeln die Fragen raus, wir geben auch proaktiv nochmal Input oder die richtige Anweisung. Deswegen.
Aber auch das wahrscheinlich nur für die wollen, oder? Ist das korrekt? Natürlich, das ist natürlich. Ja diese individuellen Lösungen. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, leave me alone, I just want, ich will einfach nur den Kurs haben. Das gibt's auch wahrscheinlich, oder?
Ja, jeder bekommt das, was er braucht und was ihn zum Ziel führt, natürlich.
Wunderbar, schön zu hören.
Was du jetzt ja auch angesprochen hast, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, im Musikbusiness Geld zu verdienen. Und ich glaube, den Fehler, die meisten machen, ist zu denken, hey, ich verdiene halt mit Streaming dann Geld. So, da verdient man das meiste, aber es ist ja nicht so. Ja. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, im Musikbusiness Geld zu verdienen. Also Augen auf und schauen, welche Opportunities gibt's.
Absolut.
Und das dann eher ergreifen, wo man selber auch Spaß dran hat.
Absolut.
Und nachher auch was davon hat.
Absolut, also das ist allein, wenn ich jetzt an live denke, also einer der großen Bereiche ist natürlich live. Ja. Die meisten Musiker verdienen auch live das Großteil ihres Geldes und da allein ich habe schon A Cappella-Konzerte gegeben, in Bands gespielt, und wenn ich jetzt denke, wir könnten DJ machen, wir können von Big Band unterschiedliche Stilrichtungen, du kannst ein Gitarrist sein, der Rock spielt oder der einfach ein paar Effekte bedient im Hintergrund über MIDI-Gitarre, da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Du kannst in ein Duo, eine Duo-Formation machen, du kannst, wie gesagt, A Cappella, du kannst einen Mix machen aus modernen Zuspielern und echtem Sound, also da geht wirklich unglaublich viel. Und auch hier würde ich wirklich immer sagen, probier einfach aus, was taugt dir, und auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kalkulationen. Es macht den Unterschied, ob ich mit einer Punkband mit 5 Leuten 5 Euro Eintritt verdiene und 80 Leute sind gebucht, dann kommen wie viel, ganz schnell 400 Euro raus und die werden dann auf 5 geteilt. Ist nicht immer ein super Deal. Wenn du einen A Cappella-Gig machst und allein auf der Bühne stehst, vielleicht 13 Euro verlangst, weil das ein bisschen seltener stattfindet, und dann sind 100 Leute, weil es ein anderes Event ist, dann geht es schon um 1.300 Euro an einem Abend. Und ich will damit nicht sagen, dass mehr schlechter ist oder so, aber es sind einfach unterschiedliche Kalkulationen im Hintergrund. Und das ist heutzutage in einem musikalischen Umfeld, das immer kompetitiver wird, das ist nun mal so, wichtig, dass man sich diese Gedanken auch macht.
Ja, 100%. Kleiner Disclaimer zwischendurch, und zwar bewusst habe ich das Interview jetzt so aufgebaut, dass ich einfach versuche, Mehrwert für euch rauszuholen. Geile Fragen, die euch gute Antworten liefern. Wenn ihr aber mehr noch zum Emi wissen wollt, was macht er, was hat er so alles erreicht, ich verlinke euch hier alles drunten. Ich glaube, du hast schon oft genug erzählt, deswegen lasst uns da keine Zeit verschwenden. Emi ist krass, er hat viel erreicht. Schaut euch seine Sachen an, und wir machen jetzt hier weiter mit konkreten Fragen und Input für euch. Meine nächste Frage für dich. Mhm. An einen kompletten Anfänger. Ja, sagen wir, es gibt jemanden, der macht gute Musik, der will jetzt ins Musikbusiness reinstarten, der will es ernsthafter machen, die ersten Steps in die Professionalität. Mhm. Was würdest du ihm empfehlen oder ihr, was sie jetzt zuerst machen sollte?
Wirklich sehr simpel. 3 Worte. Auftreten. 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 Heutzutage in einer Welt, wo es digital so viele Möglichkeiten gibt, aus meiner Sicht ist leider auch der Mind von vielen Menschen geschiftet in Richtung digital basierende Geschäfte. Und digital werde ich berühmt. Und ich höre das auch in meinen Coachings immer wieder, dass die Menschen sagen, die Strategie ist, einmal ein Following aufzubauen, und dann die Gigs zu machen und dann, wie soll ich sagen, dann kommst du in eine Stadt und plötzlich kommen tausende Menschen. Und wobei es natürlich unglaublich wichtig ist, ein Following aufzubauen, aber ich würde nicht die gesamte Karriere darauf fußen, sondern wenn du in einer Location spielst, dann hast du Eye Contact. Der Live-Gig ist nach wie vor, das bin ich überzeugt, das emotionalst Mögliche, was du deinem Publikum bieten kannst. Ja, du kannst einen Videoclip rausgeben und trotzdem wird niemals der Fan von Ed Sheeran beim Sehen des Videoclips das gleiche fühlen, wie wenn er in der 5. Reihe sitzt und diesen Ed Sheeran vor sich irgendeine fette Nummer spielen hört. Ja? Und deshalb, weil sozusagen am Live-Konzert das so in die Tiefe von den Menschen geht, und du sie komplett isolierst von allen anderen Dingen. Wenn jetzt jemand auf YouTube sich den Videoclip schaut, dann schaut er das. Aber neben deinem Videoclip wird ihm schon der nächste Act, der ähnlich klingt, vorgeschlagen oder der in einer ähnlichen Zeit released hat. Und das heißt, der Mensch, der das konsumiert, ist sozusagen fast abgelenkt ein bisschen. Er kann sich gar nicht so sehr auf das konzentrieren. Und dann schaut er das Video und dann poppt die Werbung auf vom Computerspiel, das er sich kaufen sollte. Und am Gig ist das eben nicht so. Am Gig, der ist pur, der ist echt und der geht daher sehr tief. Und das ist für mich in der Fanbindung daher das wichtigste Ereignis im Musikerdasein. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, live kommen die Kontakte. Live nach einem Konzert bist du angesprochen. Hey Mann, das war cool. Ich spiele jetzt auch in einer Band. Ja? Oder hey, ich bin ja auch schon mal aufgetreten, hat der Veranstalter bei dir auch so viel verlangt wie bei mir. Weißt, und dann beginnt man über diese Gegebenheiten zu sprechen. Du sammelst irrsinnig viel Erfahrung, kommunikativ, wie interagierst du mit dem Publikum, und du lernst aus meiner Sicht wahrscheinlich eine der wichtigsten, ich würde sagen, Verkaufsfähigkeiten. Vielleicht auch für dich interessant, ich weiß es nicht. Und zwar, das ist, dein Gegenüber einzuschätzen. Wie ist dein Gegenüber? Weil du mit Menschen direkt interagierst, kannst du einfach einschätzen, vielleicht eines Tages, wie viel kann ich bei dem verlangen, wie ist der drauf, ist der wirklich ein cooler Fan, soll ich mich da ein bisschen zurückhalten? Und das sind einfach Fähigkeiten, die du brauchst, um deinen eigenen Wert einzuschätzen. Wie viel kann ich verlangen auf dem Gig? Ja? Wie viel Publikum wird da sein? Hält der Wort? Hängt er die Plakate auf, die ich ihm gegeben habe? Das sind alles für mich so entscheidende Gründe und deshalb würde ich sagen, auftreten, 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 dann ist die Erfahrung am größten, dann ist im Regelfall der Finanzhaushalt am größten, dann ist auch das musikalische Erlebnis am größten. Deshalb machen wir den Shit. Ja? Deshalb tun wir es, weil wir das Gefühl haben wollen, dass Menschen mit uns interagieren und cool finden, was wir tun. Ja. Und erst dann würde ich weiterschauen. Mhm.
Wie kommt man jetzt an den allerersten Auftritt?
Nicht kompliziert denken, actually, it doesn't matter. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit jemandem, der mir erzählt hat, dass ihre Nichte jetzt eine Hochzeit singt. Wunderbar, erster Gig ist da. Ja. Es ist sicher wichtig, dass man zu sich steht, dass man sich traut, hin und wieder zu artikulieren, dass man Musik macht. Vielleicht auch einfach mal auf einer Party, keine Ahnung was, singen, hey Leute, ich zeige euch was oder ich habe hier was zum Vorspielen. Also es ist wichtig, dass man das sich ein bisschen exponiert. Ja. Das ist wichtig als Musiker, du bist hier, um zu unterhalten. Du musst den Leuten aber auch zeigen, dass du unterhalten kannst. Aber dann nicht die Ansprüche gleich zu hoch setzen. Es muss nicht gleich der erste Auftritt in der Stadthalle Wien stattfinden oder im Tempodrom, sondern einfach mal im Pub um die Ecke anfragen. Du würdest nicht glauben, wie viele Pub-Besitzer sich freuen würden, wenn du mal einen Gig da machst. Ja? Sagt, hey, ich habe hier, keine Ahnung, ein Duo, wir spielen mit zwei Gitarren und wir machen vielleicht, keine Ahnung, unterhaltsame Rockmusik oder Country, was auch immer. Kann ich hier auftreten? Und dann fragt er ja, wie viel verlangst du? Und dann überlegst du dir, was du verlangst. Sagst du vielleicht 200 Euro, weil es dein erster Gig ist. Und dann merkst du vielleicht, das taugt dem nicht, vielleicht gehst du runter. Wie viel du am ersten Gig verdienst, ist total irrelevant. Weil der bestimmt deine Karriere nicht. Aber dass du die Erfahrung sammelst, ist relevant. Deshalb einfach mal nicht kompliziert denken. Leute fragen im Umfeld, wenn du noch in der Schule bist. Gibt es Leute, die sind in der Schule, die fragen die Klassenkollegen, hey, hast du eine Hausparty? Du hast eine Party? Ich trete bei einer Band bei dir im Wohnzimmer auf. Ja. Habe ich selbst schon gemacht. Ist mega geil. Es sind dann 20 Leute auf 20 Quadratmeter. Mega cool. Die Nachbarn finden es auch geil. Ja. Nicht immer, aber immer öfter. Also einfach starten, nicht zu groß denken, nicht zu viel Gedanken machen, wie viel darf ich verlangen, sondern einen Weg finden, um aufzutreten. Und diesen Weg, den findest du dann einfach ein weiteres Mal und ein weiteres Mal. Und während du das immer wieder findest, bist du besser. Ja, ja. Sowohl musikalisch und du wirst besser verlangen können, du lernst die Leute einschätzen und dann bist du eigentlich schon am Weg.
Mega. Ja, ich finde es auch super spannend. Gerade zwischen den Zeilen hast du gesagt, ja, von ersten Gig mal 200 Euro anfragen. Zu uns kommen super viele Newcomer, die machen schon viele Auftritte, aber nehmen nicht mal 200 Euro.
Ja.
Deswegen vielleicht mal ein Appell an alle da draußen. Die meisten Musiker verkaufen sich unter Wert.
Ja.
Und das ist der Punkt, den kann ich auch mal mitgeben. Ey, wenn du noch weniger als 200 Euro für deine Gigs verlangst, obwohl du schon Erfahrung auf der Bühne hast, dann melde dich bei uns. Ja, wir helfen dir, wir beide zusammen und können dich da nochmal beraten und schauen, wie kannst du da Zukunft nochmal mehr verlangen, beziehungsweise einfach dir selbst die Wertschätzung für deine eigene Musik geben.
Ich würde da gerne noch was dazu sagen, und zwar der Grund, warum Musiker, wie vielleicht auch du, oft wenig verlangen, ist Angst. Der Grund ist die Angst, abgelehnt zu werden, den Gig nicht zu bekommen und am Ende des Tages schlechter auszusteigen. Und ich kann sagen, eine Angst kann man immer nur dann überwinden, wenn du ihr entschieden entgegentrittst und sagst, nein, du kontrollierst mich nicht, ich kontrolliere dich. Ich gestehe mir das ein, es fällt mir total schwer, einen hohen Preis zu sagen, also abgesehen davon, dass viele gar nicht glauben, dass sie das wert sind, gibt es natürlich auch viele, die glauben, dass sie das wert sind, aber sich einfach nicht ansprechen trauen, weil sie Angst haben vor Empörung und was auch immer. Aber ich kann dir sagen, ein Veranstalter, der irgendwo sitzt, hat schon alle möglichen Preise gehört. Ja, alle möglichen Preise. Und es gibt am deutschsprachigen Markt Leute, die 100 verlangen. Es gibt Menschen, die 500 verlangen, 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000. Am deutschsprachigen Markt, ja, ich kann keinen Namen nennen, aber es ist nun mal so, und auch mehrere hunderttausend, aber es ist eine andere Geschichte, ja, es sind schon nicht mehr viele, gebe ich zu, ja, und das sind große Ausnahmen und ich finde es dann auch immer nicht korrekt, wenn ich da jetzt irgendwie was verspreche, das sind, ja, you know, wenn der eine Hit halt passiert, der überall rennt, dann will dich halt jeder Veranstalter haben und dann hast du einen enormen Hebel, aber ich möchte zu den Newcomern zurückkommen, denen wir unterm Strich ein paar Tipps geben wollen. Fang an, trau dich auch mal ein bisschen was draufzusetzen. Denk immer, ein Veranstalter will natürlich auch ein bisschen nach unten verhandeln, ja, das ist nicht schön zu zahlen, und du willst ein bisschen nach oben verhandeln. Aber beide Seiten sollten füreinander kämpfen und dann bereit sein, einfach die goldene Mitte ein bisschen auszuloten, aber ruhig auch mal was wagen. Vor allem, wenn du einer zweiten Tätigkeit nachgehst, ist eigentlich eine wunderschöne Position, um auch einmal zu pokern, weil wenn du einer zweiten Tätigkeit nachgehst, und wir haben schon gesagt, 85% tun das, dann gibt es ja gar nicht so viel zu verlieren. Ja, dann bist du im Regelfall safe durch deine andere Tätigkeit, und dann poker doch mal und versuch's. Ja. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp.
Und da finde ich, das hängt wieder sehr gut zusammen mit dem ersten Punkt, dass man einfach mal live hingeht zu den Leuten, auch spricht, Kontakt macht, weil dieses Verhandeln kannst du besser in Person.
Ja, absolut.
Wenn du per E-Mail das Angebot rausschickst, die Person antwortet einfach nicht mehr, dann hast du es verloren, aber in Person siehst du die Reaktion, kannst nochmal drauf eingehen und den Preis finden, der für beide Seiten passt.
Ist absolut richtig, und wenn ich jetzt so eine Sache sagen kann, es ist richtig, dass die Verhandlung in der Person besser ist, aber da möchte ich tatsächlich auch jetzt nochmal, obwohl ich halt interviewt werde, den Wert von Newcomer Performance tatsächlich darstellen. Du bist natürlich in einer besseren Verhandlungsposition, wenn der Veranstalter im direkten Vergleich mit den Dingen, die du eben schon sichtbar hast, verfügbar hast, sehen kann, okay, keine Ahnung, dieser Social Media Account ist einfach deutlich professioneller gemacht als der andere. Also der Veranstalter, der dich noch nicht kennt, ja, der vergleicht. Step Nummer 1, Social Media, wie schaut das aus? Ja? Und dann ist es natürlich cool, wenn man Nummern hat, eine gute Qualität oben hat, wenn man, das sind die Techniken, die du besser weißt als ich, aber wahrscheinlich regelmäßig postet und dann ein bisschen CI-Linie hat, dass man sagen kann, wer man ist. Das macht einen riesigen Unterschied. Und auch das sind so Dinge, die dich natürlich in eine bessere Verhandlungsposition bringen. Weil es gibt so ein bisschen den Spruch, an den ich sehr glaube, die Art und Weise, wie du eine Sache tust, ist die Art und Weise, wie du alle Sachen tust. Und deswegen schließen natürlich auch einige Veranstalter darauf, wenn dein Social Media professionell ist, dann kann man häufig davon ausgehen, dass auch der Bühneneck
professionell muss wohl gut sein.
Oder? Ja, also man kann sich nicht immer so pauschal sagen, aber das liegt doch irgendwie nahe.
Ja, logisch, ja. Mhm. Der erste Eindruck auch.
Ja, absolut. Damit. Absolut, ja.
Wir sind jetzt ja schon voll mitten im Thema Menschenkenntnis, und da möchte ich mal ein heikles Thema ansprechen. Und zwar passiert es super vielen Neulingen im Musikbusiness, die sich noch nicht auskennen, dass sie in irgendwelchen an dubiose Menschen geraten, in irgendwelche dubiosen Verträge reinkommen, wo sie abgezockt werden. Da gibt es ja wirklich viele schwarze Schafe. Ja. Sogar großen Stars, also die kennst vielleicht die Stories von 30 Seconds to Mars.
Tell me.
Ja, die waren im Label-Deal drin. Schon eine Welttournee war das damals, glaube ich. Und eine richtig erfolgreiche Welttournee gespielt. Ja, nach der Tournee kommt das Label auf sie zu und sagt, ey, ihr habt so und so viel Schulden bei uns. Das heißt, die waren durch diesen Vertragsdeal, war super erfolgreich und trotzdem haben sie nachher Schulden beim Label. Und es passiert natürlich Newcomer noch mehr, wenn es sogar Stars passiert. Was würdest du sagen, wie können sich Neulinge genau davor schützen?
Zuallererst möchte ich sagen, das Musikbusiness ist ein Business wie andere Businesses. Und damit will ich sagen, es gibt immer die echten Business Angels, die Leute, die ein gutes Herz haben, die dich supporten wollen, dich unterstützen wollen. Aber wie in jeder anderen Industrie, in der es um Geld geht, gibt es tatsächlich auch leider Leute, die dich bretterhart über den Tisch ziehen. Ich bin jemand, ich habe mich glücklicherweise mit Verträgen schon sehr viel beschäftigt, auch durch meine Tätigkeit, Verträge von Musikern, und ich habe schon Verträge in meinem Leben gesehen, wo ich kotzen hätte können, wie schlimm der geschrieben war, also tatsächlich so, dass aus meiner Sicht im Moment der Unterschrift die Existenz des Musikers bedroht ist. Wo ich aber tatsächlich auch, das würde auch vor Gericht nicht halten. Also also unsere Gesetze schützen uns gewissermaßen auch ein bisschen. Aber der erste Schritt ist natürlich, dass bei Verträgen ist es immer so, dass Profi auf Laie trifft. Der Musiker hat keine juristische Ausbildung. Die Plattenfirma auf der anderen Seite hat Juristen, die natürlich im besten Interesse der Plattenfirma das meiste für die rausholen wollen. Auf der anderen Seite gibt es eben wenig Counterpart, weil MusikerInnen im Regelfall künstlerisch tätig sind und eben nicht juristisch tätig sind. Und das sorgt dann oft für diese Sachen. Ich würde in erster Linie sagen, wirklich, bitte tut es, listen to me, bevor ihr einen Vertrag unterschreibt, unterhaltet euch mit unterschiedlichsten Menschen darüber, was die so finden. Macht das nicht geheim. Ihr braucht nicht auf Social Media alles vorlesen, das dürft ihr auch gar nicht. Das ist natürlich im Regelfall unterliegen Verträge der Verschwiegenheit, aber das heißt nicht, dass man nicht auch einmal sich beraten lassen kann von professionellem Personal. Und das kann der Weg zum Juristen sein, das kann der Weg sein zu erfahrenen Musikern, die schon einen Vertrag unterschrieben haben. Ein Songwriter wie ich beispielsweise, ich habe hunderte Verlagsverträge verschrieben. Ich weiß, was denn etwa drinnen steht und ich weiß, was mir vielleicht komisch vorkommt und was durchaus clean wirkt. Und das ist mal das Erste, nicht zu unterschreiben, was man nicht verstanden hat. Und zum Zweiten, da passt jetzt tatsächlich, dass wichtig ist, dass man sich auf Quellen beruft, die dir eben gute Informationen, ein bisschen auch selbst belesen ist wichtig. Hier kommt auch der Videokurs ins Spiel, den ich konzipiert habe, wo wir ein bisschen gemeinsame Initiative gezeigt haben, um den zu machen. In diesem Videokurs, der erfolgreiche Musiker Videokurs, gibt es ganz klar, da gehe ich die wesentlichsten Verträge der Musikindustrie durch. Und da wird dann sozusagen Eckpunkte in Verträgen aufgezählt, worauf kannst du achten, auch wenn du kein Jurist bist. Da wird eigentlich dann ziemlich ins Detail gegangen. Dennoch natürlich, eine rechtliche Beratung kann keinen Kurs ersetzen. Verträge sind oft individuell und da ist dann schon wichtig, dass man sich die Beratung holt, die erforderlich ist. Und es ist tatsächlich, ich sehe das ein bisschen so, Verträge in der Musikindustrie, immer dann, wenn es um Geld geht, gibt es Verträge. Immer, immer. Es gibt es fast nicht. Live ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Ich gehe jetzt aber nicht in das Detail, da ist sehr viel auch Handschlag oft tatsächlich. Aber immer wenn es um viel Geld geht, gibt es in irgendeiner Art und Weise Verträge. Und das bedeutet, wenn du als Musikerin eines Tages an Geld rankommen willst, dann kommst du nicht an Verträgen vorbei. Und das bedeutet, du musst dich damit beschäftigen. Und ein Startpunkt kann zum Beispiel der Videokurs sein oder natürlich eben Leute, die erfahren sind und wissen, wovon sie sprechen. Aber nicht unterschreiben, don't do it. Ich sag's noch einmal, nicht unterschreiben, was ich verstanden.
Absolut, ja. Und was du ja gerade schon erwähnt hast, genau für diese Leute, für jemand wie dich, den wir ja auch davor schützen wollen. Genau dafür haben wir diesen Videokurs ja konzipiert. Also der Videokurs ist von The Man Himself. Ja, wir von Newcomer Performance vermarkten ihn. Du hast ihn gemacht. Das heißt, all deine Erfahrungen, egal mit welchem Player im Business, gibt es Verträge. Und der Emanuel, der hat für euch genau erklärt, auch worauf müsst ihr achten, was ist in welchem Vertrag drin. Das heißt, ihr könnt von seiner Erfahrung lernen. Gleichzeitig ist ja genau das auch unsere Mission, unsere gemeinsame, dass wir Künstler aufklären wollen, dass ihr nicht an die falschen Leute rangeratet, dass ihr für euch selber von den richtigen Leuten beraten lassen könnt, um nachher selber das Wissen zu haben, um zu wissen, was ist gut, was nicht, um richtige Entscheidungen zu treffen, die möglichst besten Entscheidungen für euch. Also wirklich die wärmste Empfehlung, der Videokurs, der erfolgreiche Musiker in Kooperation. Wir haben ja unten alles verlinkt und wir haben bei uns auch in der Betreuung sowohl Experten, die ihr ansprechen könnt, wo ihr jederzeit Fragen schicken könnt. Schickt euch, also wenn ihr einen Vertrag habt und ihr seid bei uns in der Betreuung, schickt uns die Verträge. Wir geben euch Feedback, vielleicht auch du selber Feedback. Wir haben auch Anwälte im Team, ja, weil du schon gesagt hast, auch rechtliche Beratung. Wow. Okay. Für alles ist gesorgt.
Oh, okay.
Dafür sind wir da, ja. Also,
wow, das ist mega.
Mega, ja.
Das ist wirklich, das habe ich noch nicht gewusst. Das ist ja super, ja.
Also checkt's ab, hey, ja. Lernt von Emi, lernt von den Experten, holt euch die Beratung, die ihr braucht und ihr seid abgesichert.
Mhm. Ja, das klingt unglaublich. Eigene Anwälte, unfassbar.
Jetzt kommen wir mal so ein paar Fragen, weil du ja auch im Songwriting der Pro schlechthin bist.
Boah.
Dazu, ja, dazu haben wir auch ein paar Fragen von Instagram bekommen. Und zwar, ja, Frage Nummer 1. Wie schreibt man jetzt einen guten Song?
Wow, die Frage ist natürlich sehr groß angelegt. Meine Strategie, möchte ich auch ganz klar heraussagen, die ist kein Geheimnis. Ich versuche im Vorfeld mir zu überlegen, für wen ich eine Nummer schreibe. Ich schreibe selten einfach nur eine Nummer. Ich stelle mir im Regelfall vor, wer wäre eine gute Künstlerin für diese Nummer? Wenn ich mir das vorstelle, nehmen wir an, keine Ahnung, ich denke, Andreas Borani wäre cool, ja? Wenn ich mir das vorstelle, dann ist mein erster Schritt, ich höre mir tatsächlich die letzten 4-5 Singles von Andreas Borani an. Ich sitze in meinem Zimmer, ich achte darauf, welche Worte verwendet Andreas Borani, welche Akkorde verwendet Andreas Borani, wie laufen die Melodielinien. Und wenn man sich das im Detail aus musikalischer Sicht anhört, da hilft natürlich, wenn man Ahnung hat ein bisschen von Musiktheorie, von Akkordstrukturen, von Harmonieverläufen, von melodischen Gegebenheiten. Aber wenn man sich das ein bisschen im Detail anschaut, dann fällt plötzlich auf, dass der komplett anders ist als Xavier Naidoo. Mhm. Und gar nicht so, wie alle glauben würden, ja, das ist jetzt so der neue Xavier Naidoo. Nein, das ist nicht so. Sondern das sind ganz eigene Strukturen, die ihm gefallen und die ihn dann als Künstler auch ausmachen und die dafür sorgen, dass manche Menschen eben Fans von Andreas Polanyi sind und nicht von Xavier Naidoo. Ja? Und umgekehrt gibt es das natürlich auch. Und wenn man das einmal für sich strukturiert hat, ich mache mir natürlich Notizen, dann ist man schon in einem ganz anderen Mindset beim Schreiben. Dann ist vielleicht der erste Akkord, die ersten Harmonien schon ein bisschen anders, als man genommen hätte, wenn man jetzt nicht Andreas Polanyi vorhin gehört hat. Und das heißt, ich bin dann wirklich schon in diesem Gedanken, wie ist der Künstler, wie klingt das ein bisschen? Dann startet der Kompositionsprozess. Da ist natürlich für mich extrem relevant, immer dann, wenn es um kommerzielle Musik geht, also um Musik, die sich gut verkaufen soll, die zigtausend, hunderttausend oder auch Millionen Klicks erreichen soll, ist wichtig, dass man was zu sagen hat. Don't go the route, ein Song über Liebe. Ja? Und, also das ist nicht zwangsläufig was Schlechtes, aber was an diesem Song über Liebe ist es, dass du wie sagen möchtest? Das ist so immer das Entscheidende. Stevie Wonder hat mal gesagt, 95% aller Lieder handeln von der Liebe. Es ist also keine Kunst, einen Song über Liebe zu schreiben. Es ist eher die Kunst, etwas so auszudrücken, wie es noch nicht ausgedrückt wurde. Und die Leute an einem Punkt zu erwischen, an dem sie noch nicht erwischt wurden. Ja? Es macht einen Unterschied, ob man sagt, du bist meine große Liebe, oder ob man sagt, du bist meine große Liebe, du weißt es nur noch nicht. Keine Ahnung, um ein Beispiel zu nennen. Ja, plötzlich hat das einen ganz anderen, ein ganz anderes Flair. Die Zeile hat Michelle gesungen beispielsweise und das war einer ihrer größten Hits. Und das muss man sich im Vorfeld überlegen. Und dann geht es natürlich darum, in der Lage sein, catchy Melodien zu schreiben. Natürlich ist was die Hook. Aber ich gehe jetzt wahrscheinlich schon zu viel ins Detail. Ich würde sagen, mit einem Künstler beschäftigen, mit einem Ziel im Auge die Komposition anfangen. Und dann hat man schon gute Chancen, eine Nummer zu schreiben, die wirklich in diese Richtung geht. Sich durchaus auch an den Erfolgen orientieren, nicht kopieren, orientieren. Ja, das ist durchaus natürlich erlaubt. Und dranbleiben, Bücher lesen. Ich meine das ernst. Zwei Bücher, die ich gleich empfehlen möchte. Wäre cool, wenn du die auch gleich verlinken könntest. Das sind natürlich ernsthaft, ist möglich.
Natürlich.
Und zwar Nummer eins heißt Sheila Davis, The Songwriter's Idea Book. Ja? Ich gehe nicht ins Detail, einfach lesen. Und Nummer zwei wäre von Pat Pattinson, das ist so die Koryphäe in Berkeley in Amerika. Und das Buch von ihm heißt Writing Better Lyrics. Die beiden Bücher sind, was ich weiß, nur auf Englisch verfügbar, aber sie sind ein Grund, Englisch zu lernen, wenn man Songwriter will. Es ist so viel Inhaltsdichte über Lyrics und Ideenfindungen und einfach humble bleiben, am Boden bleiben. Du glaubst vielleicht, du schreibst super Nummern, kann auch sein, aber das heißt nicht, dass es immer noch nicht noch besser geht. Und auch ich, wo ich im letzten Jahr den größten Musikpreis des Landes in der Kategorie Songwriter des Jahres, den Amadeus gewonnen habe, weiß genau, da ist Plafond nach oben. Man muss am Boden bleiben und immer das Gefühl haben, man kann besser werden und wachsen. Das kann man.
Mega. Das ist auch ein starkes Mindset wieder.
Ja, also auf jeden Fall.
Hört auf Emis Mindset. Die sind krank. Heftig. Die nächste Frage auch wieder über Instagram. Schreibt uns auf Instagram. Wir nehmen eure Videovorschläge immer mit auf. Und die nächste Frage, die über Instagram kam, ist, wie kontrollierst du die Aufträge vor Auftritten?
Also auch hier wieder, ich habe schon gesagt, Step 1, Auftreten. Die Nervosität von Aufträgen, von Vorauftritten oder bei Auftritten, ich würde tatsächlich sagen, die ist am Anfang, die ist immer stark. Und auch hier hätte ich ein Zitat parat von Whitney Houston, die gesagt hat, wenn man nervös ist bei Auftritten, heißt das nur, dass man Respekt vom Publikum hat. Und sie wollte damit sagen, dass es eigentlich nie ganz aufhört. Das wird man auch viele Stars sagen hören, aber mit der Erfahrung lernt man besser umzugehen mit der Nervosität. Auch hier wieder, es ist am Ende des Tages eine Angst. Das ist die Angst vorm Versagen, die Angst vorm Moment, wo dir der Text nicht einfällt, wo du den Akkord nicht mehr weißt und das Publikum dich ausbuht und dir was ins Gesicht wirft. Aber da würde ich auch sagen, go for it, tu dich und stell dich dem Risiko. Sei bereit, auch mal in den Gatsch zu greifen. Wenn du jemals, wenn du gut klingen willst, kannst du das nur mit der Bereitschaft, auch schlecht zu klingen. Das ist so. Wenn du diese Bereitschaft nicht hast, dann wird es nie besser werden. Also einfach machen, Erfahrung sammeln und zu lernen, mit der Aufregung umzugehen, aber sie nie wegzumachen. In dem Moment, wo du nicht mehr aufgeregt bist, geht es für dich um nichts mehr. Und dann was soll da noch werden? Dann kannst du was anderes machen, aber sicher nicht mehr ein erfolgreicher Musiker werden.
Ja, also gehört dazu.
Und absolut. Ja. Aber umgehen damit.
Absolut. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Die nächste Frage, da geht es ein bisschen so ums Thema Netzwerk, was ja super wichtig ist. Und was würdest du auch hier wieder einem Newcomer empfehlen, der einen guten Produzenten sucht oder whatever, einen Promoter, einen Booker, wie findet man die richtigen Kontakte?
Meine Meinung zu dem war glücklicherweise von Anfang an wichtiger als der Name der Person, ist das Commitment der Person, mit dir zusammenzuarbeiten. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass selbst Menschen, natürlich ist es immer gut, wenn man einen großen Namen an sich hat, das ist ein Zier, das kann dir schon einen Push verleihen, aber am Ende des Tages hat man von diesem Push nicht viel, wenn diese Person nicht mehr für dich da ist, wenn es eben nicht gut läuft, weil diese Phasen werden kommen. Und dann brauchst du eine gute Beziehung mit diesen Persönlichkeiten. Und deshalb, ich bin immer der Meinung, starte, wo du bist, bei den Kontakten, wenn das dein bester Bro ist, der will produzieren, lernen und der sagt, wir ziehen das durch, go for it, dann starte eben da, wächst gemeinsam. Und irgendwann merkt man, vielleicht geht sich irgendwas nicht mehr aus, du willst mehr als die anderen. Ich hatte auch in meiner ersten Band, wir wollten alle gemeinsam groß werden, da war ich Teenager und es hat sich dann aber gezeigt, dass die nicht so wollten wie ich. Also ich habe einfach mehr geübt, mehr getan, ich war mehr drauf irgendwie. Und dann man spürt, wenn die Zeit ist, zu gehen. Man spürt, wenn die Zeit ist, ein Projekt vielleicht zu verlassen. Und wenn du das spürst, ist gleichzeitig immer so in dir, okay, wohin kann der Weg jetzt gehen? Und wenn du den Weg ein bisschen dann für dich versuchst zu ziehen, dann sind auch die Kontakte plötzlich wieder ein bisschen klarer. Ja? Ich kann mich jetzt an den wenden. Ja? Und deshalb starten, wo du bist, aber offen sein, rück dafür auch einmal out zu branchen. Ansonsten würde ich sagen, ja, nicht zu viel auf den Namen geben. Das hat gar nicht so viel Gewicht.
Ja. Guter Punkt. Ja, oft hört man es auch von Leuten, die dann denken, oh, ich brauche jetzt den einen.
Das ist richtig und das möchte ich auch gern desillusionieren. Ich höre das oft. Ich würde fast sagen, dass ich das auch einmal in einem der Coachings gehört habe, von einem der Musikerinnen, die dann gesagt haben, ich schreibe richtig coole Songs, aber mir fehlt halt die eine Person, die das dann mal so richtig pusht. So funktioniert das Business irgendwie nicht. Ja? Eine Person pusht nichts. Eine Person, der Push von etwas in der Musikindustrie, der kommt immer nur durch die eigene Begeisterung in der Sache. Sie kommt nie durch, also seltenst durch einen Gefallen oder durch einen, du bist halt der und ich tue es für dich einfach so.
Ich finde, das ist eins der größten
Mythen überhaupt. Ja, es ist einfach ein Mythos. Aber
alle denken das.
Aber es gibt die Möglichkeit, dass deine Nummer tatsächlich für Begeisterung sorgt. Das gibt es. Sie sagen, boah, das ist so gut. Ich habe die Dame, mit der ich heute gesprochen habe, die mir von ihrer Nichte erzählt, die eine Hochzeit spielt, die hat mir gesagt, sie hat auch jetzt einen Song geschrieben. Und ich habe gesagt, ja, schick mir den. Du weißt nicht, vielleicht begeistert er mich, vielleicht kann ich auch einfach ein Feedback geben, aber ich kann sagen, wenn mich der Song nicht vom Hocker haut, werde ich sie nicht pushen, das geht nicht, das kann ich mir auch nicht leisten, das kann man sich in der Branche nicht leisten. Ich kann nicht dahergehen und sagen, da ist es ein sympathischer Typ und ich pushe den.
Ja. Ich meine, leider. Die Person, die dann vielleicht schon krass ist und wie du sagst, der Ruf ist ja auch immer gefährdet, das heißt, du musst ja für die Person dann die Hand ins Feuer legen. Und was ich so ein bisschen an Mindset mitgeben kann, was mein Mindset ist, was ich euch auch empfehlen kann, ist, werde so krass, arbeite so heftig an dir, dass du die beste Version von dir selber bist, dann werden die Kontakte alle zu dir kommen. Ja, also arbeite so lang an dir, werde immer besser und besser, besser, Auftritte,
ja,
bis die Leute zu dir kommen. Warte nicht darauf.
Ja. Ich sehe das ganz genauso. Be so good, they can't ignore you.
Yes.
Ja? Yeah. Ich weiß nicht, von wem das ist, von irgendeinem Hollywood-Star, glaube ich. Yeah. Aber auch ein Mindset, an den ich absolut glaube. Und ja, also einfach dranbleiben, real sein, probieren, riskieren, wachsen. Ja. Am Ende des Tages geht es darum. Und wenn du wächst, dann wächst du immer auf vielen Ebenen zugleich. Also ich sage immer, die 5 wesentlichen Ressourcen im Musikbusiness habe ich in meinem ersten Buch beschrieben, Erfolgreich aber rasch, wie Musiker mit wenig Aufwand schneller ihre Ziele erreichen. Und diese 5 Ressourcen sind Zeit, Geld, Raum, Emotion und Potenzial. Und wenn du wächst, weil du tust, dann wächst du im Regelfall, du bekommst mehr von allen diesen Ressourcen, du bekommst mehr Zeit, du bekommst mehr Geld, du bekommst mehr Raum, dich zu entfalten, dich zu verwirklichen. Deine Emotion, du bist mehr noch da drinnen, du embrace dich. Ein Musiker, der viel lernt, ist stolz auf seine Fähigkeiten. Ja? Und am Ende des Tages das Potenzial, das kannst du einfach ausbauen, entfalten und dein Leben erfüllt Leben in diesem Sinne.
Ja. Nice, ja. Mega. Jetzt wollen wir zum Abschluss noch mal ein bisschen in die Glaskugel reinschauen. Mhm. Und zwar die Zukunft vom Musikbusiness. Es steht super viel an. Die Welt ist im Wandel, Wahnsinn. Krisen. Mhm. Wie schätzt du die Zukunft ein? Was würdest du einem Musiker empfehlen? Worauf soll er jetzt achten, um in der Zukunft noch erfolgreich zu werden als Musiker?
Natürlich tut sich in der Musikindustrie extrem viel durch die Digitalisierung. Natürlich, ja. Wir haben ja die Bewegung schon gesehen. Damals die CD hat ihr Highlight Mitte der 90er gehabt und dann ist der Musikmarkt natürlich so nach unten gewandert durch die technologischen Möglichkeiten, durchs Cracken, durch Raubkopien. Dann kam der Streamingmarkt, da hat sich sehr vieles verändert. Heutzutage ist ich will nicht sagen wichtiger denn je, aber die Qualität der Songs wird zurzeit fast ein bisschen unterschätzt. Warum sage ich das? Weil es ist Musikern heute leichter möglich, Musik zu produzieren. Es ist billiger geworden. Ja? Und deswegen erscheint auch deutlich mehr Musik. Und es ist aber heutzutage so beim Streaming, dass der sogenannte Longtail, also die Dauer, in der deine Musik verwertet wird und Geld einspielt, das ist länger geworden. Ja? Also deutlich länger. Und das haben heutzutage auch Fans oder Hörer deiner Musik leichter die Möglichkeit, neue Dinge zu entdecken, weil dir plötzlich eben auf YouTube vorgeschlagen wird, eine ähnliche Musik oder auf Spotify. Du hörst vielleicht, du bist ein Fan von Michael Jackson, hast früher immer nur Michael Jackson gehört und plötzlich hörst du Spotify und in deiner Playlist taucht Justin Timberlake auf und Usher und Menschen, die vielleicht irgendwie ein bisschen Bruno Mars vielleicht, weil es irgendwie auch einen Funk hat, wie es Jackson früher hatte. Und dadurch werden die Kataloge von erfolgreichen Musikern zurzeit auch, ich würde sagen, sehr prominent gekauft. Da gibt es, wer ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt, dass große Labels viele Urheberrechtskataloge aufkaufen, weil eben dieser Longtail so interessant wird. Ja? Es sind keine Ausgaben mehr nötig, die Dinge sind produziert. Und das verändert definitiv was. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, nicht einfach eine Single machen, um sie gemacht zu haben, sondern eine gute Single zu machen. Ich meine damit nichts anderes als die bestmögliche Qualität versuchen zu liefern. Im Songwriting, in den Vocals, Zeit nehmen dafür, dass die gut sitzen, picken. Auch eine gute Vermarktungsstrategie natürlich zu verfolgen, wo dann eher euer Bereich ist in den sozialen Medien. Schauen, dass du das machst und darauf deinen großen Wert legst. Und am Ende des Tages würde ich aber sagen, egal in welche Richtung das alles geht, also jetzt gibt es ja die ersten NFT-Projekte in der Musikindustrie, da kommt noch sehr viel auf uns zu, aber egal in welche Richtung es geht und egal was alles von Maschinen übernommen werden kann, also es gibt bei Produktionen E-Gitarren-Solos, die gespielt werden schon von der Software und Schlagzeug wird immer weniger leider live aufgenommen, weil das heutzutage mit einem beträchtlichen Sound schon gut geht. Egal was noch alles kommt, eines werden die Maschinen nicht übernehmen. Den Live-Gig, die Emotion. Egal wie gut Maschinen sind, das wird nicht passieren und deshalb könnte ich jetzt den großen Bogen spannen zu fast der Eingangsfrage. Auftreten, auftreten, auftreten. Ich glaube, wenn du als Musiker heute einen guten Namen machst, auf den Bühnen, dann ist das ein Name und ein Branding, eine Fähigkeit, die man eben auch in 30 Jahren noch brauchen wird. Wahrscheinlich, und das ist sogar meine Prognose, mehr als jemals zuvor. Weil eben dieses Live-Erlebnis, das wird besonderer, wenn sich alles digitalisiert und sich die Welt verentmenschlicht. Ja? Weil wir kommen bei den Telefonen nicht mehr eine Person, sondern noch in Warteschleifen rein. Ja? Und wer will die einzige? Das ist nicht mehr so, dass wer abhebt und dir ein cooles Feeling gibt. Hey, wie kann ich dir helfen? Wir finden eine Lösung. Und weil das alles digitaler wird, habe ich das Gefühl, dass die Menschen die Emotion immer mehr suchen, dieses echte Erlebnis. Das erklärt auch, warum Live-Tickets beispielsweise in den letzten Jahren sich um 500%, also in den letzten 20 Jahren, glaube ich, während die CD der Musikvertrieb nach unten gegangen ist, jetzt in letzter Zeit wieder nach oben, aber sind Live-Tickets so nach oben gegangen, weil eben die Experience nicht mehr die gleiche ist. Wir haben plötzlich MP3-Files, die schon ein bisschen komprimiert sind und vielleicht hören wir das über die billigen Bluetooth-Kopfhörer, da haben wir auch nicht mehr so eine gute Übertragung und dann ist das Netz vielleicht noch schwach und dann ist das, was wir erleben, nicht mehr das, was wir... Und deswegen glaube ich, dass der Live-Gig immer wichtig sein wird und bleiben wird und das wäre daher mein Nummer-1-Tipp. Stell dich live auf, spann den großen Bogen und hol dein gutes Team, das Bock hat durchzuziehen. Langfristig.
Nice. Mega. Ey, was für ein heftiges Interview. So viele Themen haben wir besprochen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesem charmanten Mann wissen und hören wollt. Wir haben auch unseren Videokurs, deinen Videokurs gibt es über die Newcomer Performance Plattform. Erster Link hier unten drin. Dort bekommt ihr sein geballtes Wissen. Alles andere, was wir angesprochen haben, findet ihr auch. Aber den Videokurs möchten wir euch besonders ans Herz legen.
Auf jeden Fall.
Und zum Abschluss, erstmal bedanke ich mich fürs Interview.
You're welcome.
Und du hast nochmal zum Abschluss den letzten Satz, deine Message an alle Musiker da draußen.
Egal, was andere sagen, egal, wo du stehst, egal, wie schwer es dir erscheint, YOLO, du lebst nur einmal, follow your dreams, follow your passion, follow your heart. Und hol dir gute Partner ins Boot. Newcomer Performance zählt ja sicher dazu, das bin ich ganz überzeugt. Ich konnte mich schon davon überzeugen. Und lass nichts einreden. Nutz die Gegebenheiten, die Gelegenheiten, die dir gegeben sind. We're out.
Peace out.
Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt's dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und allem, was ich sonst noch so zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.